Ja, jetzt habe ich schon befürchtet, ich müsste da vortanzen. Aber ich dürfe. Ich glaube, ich kann besser predigen wie tanzen. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder da bin. Das sind gerade mal 18 Monate seit dem letzten Mal. Aber wenn ihr so leichtsinnig mit meiner Zeit weiterhin umgeht, dann komme ich höchstens nur dreimal. Also, aber jetzt Thema geistlicher Kampf, die Waffenrüstung Gottes. Kampf lassen wir mal weg. Die Waffenrüstung Gottes steht in Epheser 6. Ich lese vor ab Vers 10 bis 17 aus der Elberfelder. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Die Waffenrüstung Gottes, das Thema. Ich meine, ihr in Ebingen oder Albstadt oder Umgebung, ihr seid ja lauter friedliche Leute, gell? Aber ich weiß jetzt nicht, woran ihr denkt, wenn ihr Waffenrüstung hört. Im ersten Augenblick denken wir an Gefahr, an Kampf, an Aggression. Wir denken vielleicht an den Krieg in der Ukraine, die vielen Kriege um Israel herum im Nahen Osten und das, was bei uns in Europa läuft oder in Amerika, das macht ja auch nicht nur Freude, oder? Es geht aber hier natürlich jetzt nicht um einen realen Krieg, um einen physischen Krieg. Es geht um das, was man bei uns geistlichen Kampf nennt. Ich denke nicht, dass es um geistlichen Kampf geht, aber das kommt noch raus. Ich sage euch zunächst mal, wozu die Waffenrüstung nicht da ist. Die Waffenrüstung Gottes ist nicht dazu da, meinen Mitmenschen den Teufel auszutreiben. Das ist euch wahrscheinlich so klar. Sie ist auch nicht dazu da, ihnen das Evangelium um die Ohren zu schlagen. Das ist uns wahrscheinlich auch so klar. Die Waffenrüstung Gottes ist im Besonderen nicht dazu da, meine Erlösung zu verteidigen. Das ist vielleicht nicht jedem so klar. Ich muss mich nicht irgendwie im eingebildeten geistlichen Kampf beweisen, um erlöst zu bleiben. Ich muss kein Vorzeigechrist sein, um in den Himmel zu kommen. Okay, versteht ihr das? Unsere Erlösung, die hat Christus gewirkt. Wir sind gerecht vor Gott aus Gnade. Wir sind gerecht vor Gott, weil Christus für uns gestorben ist und nicht, weil wir so toll kämpfen. Die Waffenrüstung Gottes ist hingegen dazu da, den Anfechtungen des Teufels zu widerstehen, der mir meine Erlösung ja madig machen möchte. Sie ist dazu da, meine Stellung vor Gott zu behalten und zu verteidigen. So ein bisschen schlechter Vergleich, Vergleiche sind immer schlecht eigentlich. Nach unserer Wiedergeburt, da sind wir jetzt ja mal geistlich gesehen sauberer als dreimal geduscht und zweimal sauniert oder umgekehrt. Und jetzt geht es darum, sauber zu bleiben, die Macht der Sünde von uns wegzuhalten, Glauben zu halten, treu zu bleiben, uns gegen die Anfechtungen, uns gegen die Versuchungen zu verteidigen. Dazu ist die Waffenrüstung Gottes da. Paulus sagt in uns Vers 10, übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Übrigens, das ist so ein Wort, übrigens. Paulus gab in den vorhergehenden Kapiteln eine ganze Menge praktischer Ratschläge für unseren Alltag. Und jetzt kommt so ganz lapidar das eigentlich Wichtige, übrigens. Wisst ihr, übrigens sagen wir ja auch noch heute, oder? Wenn wir etwas Wichtiges sagen möchten, es aber nicht unbedingt als für uns wichtig darstellen möchten, was sagen wir dir da? Übrigens, habe ich dir schon gesagt, Übrigens hast du auch gehört, ja, bei uns kommt dann in der Regel nichts Gescheites. Aber bei Paulus ist es anders. Paulus sagt übrigens, wie machst du das eigentlich mit deinen Anfechtungen? Wie machst du das mit deiner Widerwärtigkeit in deinem Leben? Wie ist das mit deinem Glauben? Woher nimmst denn du deine Widerstandskraft? Das ist ja grundsätzliche Frage unseres Glaubens. Woher nehmen wir unsere Widerstandskraft? Wie machen wir das? Und da geht es nicht um irgendwelche Anweisungen für konkrete Situationen, sondern da geht es um unsere Lebenssituation insgesamt, um unseren Glauben. Und Paulus sagt, seid stark in dem Herrn. Seid stark in dem Herrn. Ein kleines Wort macht hier einen großen Unterschied. Wir wollen nämlich stark sein wie der Herr. Wir wollen stark sein wie der Herr. Das können wir nicht. Wir können keine Tote auferwecken. Wir können keine Brotvermehrung wirken. Wir können nicht auf dem Wasser laufen. Wir können da am Teufel nicht widerstehen. Es heißt jedoch, seid stark in dem Herrn. Stark sein in dem Herrn, das ist doch was anderes, oder? Denn wenn ich in dem Herrn stark bin, dann bin ich ja deswegen stark, weil ich in dem Herrn von allen Seiten von ihm umgeben bin. Und dann geht es nicht mehr um meine Stärke, sondern geht es um seine Stärke. Genau genommen ist ja dann der Herr Jesus unsere Waffenrüstung, wie der Text auch nachher beweisen wird. Und wenn wir dann aus dem Herrn Jesus heraus leben, weil wir in dem Herrn Jesus sind, dann lebt immer doch ganz automatisch mit der Waffenrüstung, ohne drüber nachzudenken. Paulus weist uns gleich ja so zu Anfang unsere Stellung zu. Er meint, du bist nicht stark mit dem Herrn, du bist nicht stark, weil Jesus dir hilft. Das ist ja unser Gebet, Herr, steh mir bei, hilf mir da, hilf mir dort. Sondern wir sind stark in dem Herrn, umgeben von seiner Gegenwart, beschützt von allen Seiten und auch mit seiner Waffenrüstung. Und dieser Gedanke zieht sich durch den ganzen Text. Und jetzt erst kommt dann die Rüstung. Zieht an die ganze Waffenrüstung, damit ihr zu bestehen vermögt, wieder die Listen des Feindes. Dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, das zeigt ja schon, dass es nicht um unsere Macht geht, sondern dass es um die Macht geht, die uns die Waffenrüstung Gottes verleiht. Wir sind nur stark in der Kraft seiner Macht, denn wir können mit unserer menschlichen Waffe, mit unserer, soll ich mal sagen, mit unseren ausgeprägten, starken Charakteren, die wir Schwaber und Nicht-Schwaber ja so haben, gell? Andere sagen dann die Kopf, aber kein. Wir können mit unserer menschlichen Waffe oder unserem Dickkopf nicht gegen die Listen des Satans ankommen. Nur mit der Waffenrüstung Gottes. Mit der Waffenrüstung Gottes zu kämpfen, das bedeutet ja, dass wir in der Kraft von Gottes Stärke stehen. Dass wir nicht mehr mit unserer eigenen menschlichen Eigenschaft und Möglichkeiten kämpfen, sondern mit göttlichen Möglichkeiten, mit göttlichen Eigenschaften. Und Paulus sagt dann ja, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wenn wir nur so ein bisschen gläubig sind oder so halbherzig oder so ab und zu mal, ja, dann haben wir natürlich vor der Waffenrüstung Gottes Angst. Und vor dem Kämpfer im Besonderen noch viel Ärger. Wer will da überhaupt schon Kämpfer, ja, und dann auch einen geistlichen Kampf ausfechten? Das hört sich irgendwie anstrengend an. Und wenn du dann nur ab und zu und ein paar fromme Eigenschaften in unserem Leben sind, das reicht natürlich nicht für einen geistlichen Kampf. Das reicht auch nicht für die Waffenrüstung. Halbherzig werden wir nie zur Stärke seiner Macht, verstehst du? Zur Stärke seiner Macht, das sind kräftige Schlagworte. Halbherzig werden wir nie zur Stärke seiner Macht durchdringen. Wir werden dann hier und da vielleicht ein bisschen Einsatz zeigen, sicher im Kampf gegen die Sünde, im Kampf gegen unseren inneren Schweinehund. Und dann werden wir aber ganz schnell wieder abwinken. Was soll's? Funktioniert doch sowieso nicht, oder? Ich bin halt, wie ich bin. Hat doch keinen Wert. Was glaubt ihr, wie oft ich das schon gehört habe in meinem Leben? Ich bin halt, wie ich bin, es hat doch keinen Wert. Und die Waffenrüstung Gottes, bitte, die muss man selber ergreifen. Ergreift, steht da. Das ist deine eigene Entscheidung, ob du sie ergreifst oder nicht, oder ob du gleich resignierst und gleich aufgibst. Und ich will eigentlich lieber nicht aufgeben und in der Nähe von Jesus leben, auch mit der Waffenrüstung. Und um den Listen des Teufels zu widerstehen, da brauchen wir die ganze Waffenrüstung. Denn, Vers 12, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Nun, einmal sollen wir widerstehen, den Listen des Teufels. Und jetzt heißt es, wir sollen kämpfen. Unser Kampf ist gegen. Unter Widerstehen verstehe ich eigentlich Verteidigung. Unter Kämpfen verstehe ich eher Angriff. Allerdings muss ich natürlich auch als Verteidiger kämpfen. So ganz ist das, falsch ist das Wort nicht, aber ich denke, es wirft ein, soll man sagen, es lenkt unsere Augen in eine falsche Blickrichtung. Kämpfen ist Aggression, Verteidigung nicht. Aber es geht um Verteidigung, nicht um Kämpfen. Wisst ihr, ein guter pietistischer Prediger, ihr habt ja die letzten 50, 60, 70, 80 Jahre keine andere gehört. Ein guter pietistischer Prediger hatte sich, zumindest damals, in der Regel an die Wuppertaler Studienbibel zu halten. Wenn einer seine Vorbereitung macht mit der Wuppertaler Studienbibel, dann war der unangreifbar. Ja, dann hat er nie was falsch gemacht. Die Wuppertaler Studienbibel, das ist eine Reihe mit 21 Bänden, in denen das Neue Testament ausgelegt wird. Der erste Band kam 1962 heraus. Die erste Arbeiter an dieser Bibel begannen aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor etwa 120 Jahren. Die Autoren also dieser Bibel, die haben einen oder auch zwei Weltkriege mitmachen müssen. Und deren Lebenserfahrungen natürlich sind auch hineingeflossen in die Auslegung der Wuppertaler Studienbibel. Und dadurch sind sie auch hineingeflossen in unseren Glauben heute. Und wenn ich in dieser Studienbibel die Auslegung zu diesem Text lese, mein lieber Mann, das liest sich dann ähnlich wie ein Kriegsbericht. Kämpfen hier, kämpfen dort, kämpfen immer. Angriff, Verteidigung, Kriegsgetümmel steht sogar wörtlich drin. Kriegsgetümmel. Ja, ist denn unser Glaube ein Kriegsgetümmel? Also bitte, also meiner nicht. Auch deswegen, von dieser Lehre her, schildern viele ernsthaft gläubige Geschwister, besonders die jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so jung sind, ihren Glauben als einen Kampf, der sie fordert mit allen ihren Kräften. Sie müssen widerstehen gegen die Versuchung, sie müssen widerstehen gegen den Satan, sie müssen widerstehen gegen die eigene Faulheit. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich treu überall dabei sein, sie dürfen nicht müde werden, sie müssen sich einsetzen in vielen Gruppen, in vielen Tätigkeiten. Wisst ihr, und darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht doch darum, den Listen des Teufels und seinem Gefolgen, den Mächten des Fürsten und Fürstentümers zu widerstehen. Und was sind denn die Listen des Teufels? Das sind doch unsere Versuchungen, unsere Anfechtungen. Zum großen Teil kommen sie ja sogar aus uns selber heraus. In uns selbst schlummern doch die größten Anfechtungen, die größten Versuchungen. Dann unser ganzes soziales Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, bei unseren Kindern. Angefochten werden wir ja nicht nur im Glauben, angefochten werden wir ja auch an unserem Charakter, an unserer Ehrlichkeit, an unserer Loyalität gegenüber Menschen und gegenüber Gott. Eine Liste des Teufels ist auch, wenn dir plötzlich einfach alles schief geht im Leben, ja. Es gibt so Zeiten, da geht dir alles schief, meistens bevor du irgendwo einen Einsatz hast. Jeder von uns könnte da sicher ein paar Erfahrungen hinzufügen. Und gegen diese Listen des Teufels, gegen die sollen wir bestehen. Das heißt, wir kämpfen nicht äußerlich gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen innerlich gegen die Macht der Sünde. Und die Sünde, die versucht uns natürlich auf allen möglichen Ebenen. Und dann sind da auch noch was ganz Komisches in Vers 12. Die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Ja, habt ihr gewusst, dass in den himmlischen Örtern geistliche Mächte der Bosheit sind und dass die zu dir kommen und dich anfechten? Dinge wie eventuell Neid, Eifersucht, Streit innerhalb der Gemeinde unter uns Geschwistern. Oder hast du schon erlebt, dass du einfach mal plötzlich aus dem Stand heraus extrem wütend und zornig bist? Das ging mir ab und zu so, deswegen sage ich das. Ich konnte plötzlich von 0 auf 180, wie das HB-Männchen, wenn ihr das noch kennt. Ja, und kein Mensch hat gewusst, warum. Ich auch nicht. Für eine gemeine Licht des Teufels aus dem Himmel halte ich auch ein falsches Bild der Frömmigkeit. Das, glaube ich, kommt jetzt langsam schlimmer. Satan als Engel des Lichts. Du meinst super fromm und noch frommer sein zu müssen. Du hast tolle Ideen. Du bringst dich stark ein, bist fleißig, hast zu allem eine Meinung. Und außerdem weißt du ja sowieso immer, was richtig ist und was falsch ist. Und natürlich lässt du alle wissen, dass du so hart gegen die Versuchung kämpfst, dass du laufend deine Anfechtungen besiegst. Ja, unsere Gemeinde würde toll dastehen, wenn alle so wären wie ich, oder? Ja, manche von uns strahlen eine gewisse Selbstgerechtigkeit aus. Eine ganz gemeine Lehre des Teufels ist, wenn du an Gott glaubst, wenn du auch an Jesus glaubst, wenn du aber dann diese Gnade nicht annimmst, ja, wenn du das neue Leben nicht annimmst, sondern immer aus eigener Kraft fromm sein willst, immer aus eigener Kraft den Lichten des Teufels widerstehen möchtest. Du selbst willst den Teufel besiegen, aber der ist doch schon lange besiegt, oder? Brauche ich doch gar nicht. Und da drin, da stecken meines Erachtens viele von uns. Selbst fromm sein wollen, tun, was man selbst für christlich hält, selbst der Sünde widerstehen. Tue recht und scheue niemand, hat es früher geheißen. Dazu brauche ich aber keinen Christus, versteht ihr? Gegen die Lichten des Teufels, da können wir nicht selber ankämpfen. Da gehen wir unter, ich wiederhole es. Ja? Und außerdem, wir sollen ja nicht kämpfen, wir sollen nur widerstehen. Jakobus schreibt, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und widerstehen kann ich ja doch nur in der Kraft seiner Macht, nur mit der Waffenrüstung Gottes. Ohne Waffenrüstung Gottes sind wir halt die Loser, das ist nun mal so. Und ich denke, wer die Waffenrüstung Gottes angezogen hat, der muss sich sicher auch noch manches Mal anstrengen. Ja? Automatisch und bequem ist wenig. Trotzdem ist das Leben als Christ dann kein Kampf mehr. Und es ist vor allen Dingen auch kein Kampf mehr, sondern es ist eher ein Genuss. Ich bin gerne und begeistert Christ. Sicher haben wir dann nicht immer nur Sieg. Und sicher ist auch nicht immer nur Freude, Friede, Eierkuchen. Aber oft und immer öfters bist du dann stark in der Macht seiner Stärke. Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Also, wir ergreifen die ganze Waffenrüstung Gottes. Das ist natürlich kein physikalisches Ergreifen, aber ich verstehe das so, dass wir ehrlich bereit sind, auf das Abenteuer des geistlichen Kampfes uns einzulassen. Dass wir bereit sind, unsere laufenden Versuchungen zu widerstehen. Dass wir die Nähe Jesus aktiv suchen, um am bösen Tag zu widerstehen. Nun, was ist der böse Tag? Ist es nur einer oder sind es viele? Wie viele böse Tage haben wir denn so in unserem Leben? Oder habt ihr gar kein Kett? Böse Tage, an denen die Macht der Sünde in uns kämpft gegen die Macht Gottes. Böse Tage, an denen dich dein Gewissen plagt. Böse Tage, an denen dir der Satan einreden will, dass du es nie schaffst. Du kommst nie in den Himmel, so wie du lebst und so, was du denkst. Böse Tage, an denen du Angst haben musst um deine Erlösung, obwohl Christus doch schon lange uns erlöst hat, unsere Erlösung feststeht. In Zusammenhang mit dem Text sind doch die bösen Tage die, an denen wir unseren Stand vor Gott verteidigen müssen. Deswegen haben wir ja eben die Waffenrüstung. Zur Verteidigung, darum geht's doch. Und wenn wir uns die Waffenrüstung jetzt dann mal näher anschauen, dann stellen wir fest, das sind eigentlich lauter Verteidigungswaffen. Oder Waffen zum Widerstehen, da sind keine Waffen, keine Angriffswaffen dabei. Bogen oder Schwert fehlt, die Lanze fehlt und die ganzen Totschläger, die hatten, die fehlen. Gehen wir sie mal durch im Einzelnen. Jetzt sind wir bei der Hälfte, okay? Stellt nun eure Lenden, Vers 14, stellt nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Etwa 20 Mal finden wir das Wort umgürtet in der Bibel. 25 Mal finden wir das Wort Gürtel. Nun, ihr Männer und zwischenzeitlich auch ihr Frauen, habt ihr auch einen Gürtel dran? Ich bin überzeugt davon. Und wozu eigentlich? Warum habt ihr einen Gürtel an? Kann es euch sagen, dass die Hose rutscht, oder? Und dann kämpft mal gegen das Böse, wenn deine Hose am Knie hängt. Das kommt nämlich da nicht wirklich gut, gell? Der Gürtel zu biblischen Zeiten, der war das, was die Kleider, das waren ja diese Umhänge, was die Kleider zusammengehalten hat. Der Gürtel, der war aber auch das, was an dem Schwert, Messer und sonstiger Kleingram befestigt wurde. Und jetzt sollen wir den Gürtel der Wahrheit anziehen. Und dieser Gürtel der Wahrheit, der hält dann unseren Glauben zusammen. So, jetzt geht es uns wie Pilatus. Was aber ist Wahrheit? Vom Teufel heißt in Johannes 8, die Wahrheit ist nicht in ihm, sondern er ist ein Lügner von Anfang an. Er ist der Vater der Lüge. Die Wahrheit ist jedenfalls das Gegenteil der Lüge. Die Wahrheit ist das Gegenteil des Vaters der Lüge. Wahrhaftig sind Gott, der Vater, wahrhaftig ist Jesus Christus, der Sohn. Jesus betet für uns zum Vater und betet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit ist also das nächste Mal Gottes Wort. Und dann wird es ja einfach jetzt, ja. Das Wort Gottes, das die Wahrheit ist, von dem lesen wir in Johannes 1, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, das Wort Gottes ist die Wahrheit und diese Wahrheit kam in Jesus Christus zu uns. Aber wenn du umgürtet bist mit der Wahrheit, bist du folglich umgürtet mit Jesus Christus, oder? Und dieser Gürtel, nämlich Jesus, der hält tatsächlich unseren Glauben zusammen. Da rutscht uns keine Hose mehr runter im Widerstand gegen die Sünde. Weil an dem Gürtel der Wahrheit, an unserem Herrn Jesus Christus, da kommt keine Sünde vorbei. Und all die Dinge, die an dem Gürtel befestigt sind, die bleiben auch an ihrem Platz. Der erste Teil der Wahrheit also ist Jesus Christus. Weiter sind wir angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Brustharnisch ist wichtig, denn da hinten schlägt unser Herz, ist empfindlich. Und bei uns Christen schlägt sogar das Herz aus 2. Korinther 5. Das alte ist vergangen, es ist ein neues Herz. Und dieses neue Herz, das ist nun geschützt unter dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Was aber ist Gerechtigkeit? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Heute gibt es viele, sehr viele sogar, verschiedene Auslegungen der Gerechtigkeit. Es gibt eine ganze Menge Gerechtigkeitstheorien. Das habe ich auch erst in der Vorbereitung mitgekriegt. Ja, guck mal rein in Wikipedia. Da sind die Gerechtigkeitstheorien aufgezählt. Das ist, kluge Leute haben da viel kluge Sachen erzählt. Ja, zwischenzeitlich geht es doch darum bei uns, allem und allen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ja, also das Mädchen, das vergewaltigt wird, dem muss natürlich Gerechtigkeit widerfahren, aber dem Vergewaltiger auch. Der kann ja nichts dafür, oder? Immer ist diese Gerechtigkeit von uns Menschen einem recht subjektiven Verständnis ausgesetzt, also unserem eigenen halt. Schon im Mittelalter, da waren die Leute auch nicht blöd, schon im Mittelalter kamen die Leute darauf, dass Gerechtigkeit eigentlich nur bei Gott sein kann. Gerechtigkeit muss eine göttliche Größe sein, weil wir Menschen das einfach nicht schaffen. Das war gar nicht so dumm, denke ich. Denn Gott selbst ist ja auch der Maßstab für das, was Gerechtigkeit ist. Psalm 119, deine Gerechtigkeit, Gott, ist eine ewige Gerechtigkeit. Gerecht ist Gott und dann ist in der Folge doch alles gerecht, was so ist, wie Gott ist, oder? Gerecht handelt der, der so handelt, wie Gott handelt, ohne Ansehen der Person, wie man das früher mal versucht hat. Ja nun, weil wir ja nie so gerecht sein können, wie Gott ist und wie er verlangt und nie so gerecht handeln können, wie Gott handelt, da braucht man wieder irgendwo eine Hilfestellung. Und wer ist diese Hilfestellung? Wer denn sonst als unser Herr Jesus? 2. Korinther 5. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ja? In Christus bist du nicht gerecht geworden, sondern in Christus bist du zur Gerechtigkeit geworden. Ja? Kleiner Unterschied. In Christus bist du zur Gerechtigkeit geworden. Er ist für dich nämlich nicht sündig geworden, sondern er ist für dich zur Sünde geworden. Und so wie der Gürtel der Wahrheit Jesus Christus ist, so ist auch der Brustpanzer der Gerechtigkeit wiederum Jesus Christus. Denn Jesus gab uns seine eigene Gerechtigkeit. Er hat uns sogar zur Gerechtigkeit gemacht. Also, Waffenrüstung Gottes, bisher ein einziger Name, Jesus Christus. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Zur Waffenrüstung gehören auch Schuhe. Und das Seltsame daran ist, dass es hier immer nur von Waffen und von Kampf die Rede ist. Sollen wir jetzt mit den Schuhen laufen und das Evangelium des Friedens bringen? Passt doch überhaupt nicht da rein, oder? Vers 15. Beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Aber eigentlich spricht der Vers auch ein bisschen für sich selber. Die Schuhe drücken unsere Bereitschaft aus, uns für das Evangelium einzusetzen. Und zwar trotz unserer Anfechtung. Und der römische Soldatenstiefel, der war geschnürt bis ans Knie und um den Fuß herum geschlossen. Solche Schuhe, die waren für lange Märsche und für die Widerwärtigkeit um uns herum geschaffen. Und obwohl wir angefochten sind, obwohl wir innere Kämpfe haben oder Nöte haben, halten wir fest am Glauben, halten wir fest am Zeugnis, halten wir fest an der Mission. Obwohl wir dem Satan widerstehen müssen, verkündigen wir und leben wir gleichzeitig das Evangelium des Friedens. Und hier ist das Spannungsfeld von uns Christen. Hier meinen wir, kämpfen zu müssen. Wer beginnt aktiv zu missionieren, wer beginnt aktiv mitzuarbeiten, ja genau, der wird schnell merken, dass es einen Teufel gibt. Denn der Teufel versucht nur aktive Christen. Die anderen lasst ihr gern schlafen, die stören die nicht. Unsere Mitarbeiter, eure Mitarbeiter hier, die können sicher ein Lied davon singen. Kracht daheim, das habt ihr vor der Veranstaltung, wenn ihr was machen sollt. Ja? Also sehr oft und regelmäßig, vorausgesetzt ihr seid regelmäßige Mitarbeiter. Meine Frau und ich, wir können euch lange erzählen, wie das war, als wir noch aktiver waren. Wir haben Krach gehabt, ohne Ende. Ja, und jetzt ist es richtig friedlich, jetzt ist es richtig toll. Meistens wenigstens, so kleine Verstimmung gehört immer noch dazu. Ja, wenn man so kurz verheiratet ist, muss ich noch zusammenraufen, nach 53 Jahren, oder? Ja, und am wirkungsvollsten ist es für den Teufel natürlich im Kreis unserer Lieben und ganz wirkungsvoll im Kreis unserer Ehe rein zu mischen, Unfriede zu stiften oder mit unseren Freunden. Und trotzdem befähigt uns die Waffenrüstung gerade in dieser Situation, trotz unserer eigenen Anfechtung, unseren Mitmenschen das Evangelium des Friedens zu bringen. Und unsere Mitmenschen glauben nicht unsere Worte, sondern die glauben unserem Leben. Ja? Auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber das macht ja nichts. Und dann kommen wir zu Vers 16, zu einem der wichtigen Dinge. Indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auszulöschen vermögt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Über all dem Bisherigen, also das ist was Wichtiges, über all dem Bisherigen haben wir den Schild des Glaubens ergriffen, also auch Aktivität von uns ergreifen. Der Langschild des römischen Glaubens, der war so etwa 1,30 Meter hoch, weiß nicht, wo das ist, bis daher vielleicht. Und er war gewölbt, halbrund. Der Soldat war damit auch an den Seiten geschützt. Und aufgrund der Höhe dieses Schildes konnte sich der Soldat da quasi gemütlich da hinten reinsetzen und hatte dann totalen Schutz von vorne und von den Seiten. Und es war ja dann eigentlich egal, ob ein Pfeil geflogen kam oder 10 oder 50. Die prasselten halt am Schild ab. Im Alten Testament wird der Schild etwa 40 Mal erwähnt. Und meist ist es Gott, der selbst das Schutzschild ist. Beginnt schon in 1. Mose bei Abraham. Nicht Abraham, sondern Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Und im Psalm 3 geht es weiter. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Also um mich her, auch der seitliche Schutz. Im Neuen Testament, da gibt es ja keine Kriege mehr. Da gibt es das Schild eben nur hier in der Waffenrüstung. Nun jetzt den Schild des Glaubens. Jeder von uns hat halt seinen eigenen Glaube, oder? Und jeder hat ein bisschen andere Erziehung und ein bisschen andere Erkenntnis und jeder hat ein bisschen einen eigenen Glaube. Stell dir vor, dem einen oder anderen fällt der Glaube ein Stück weit. Dann hat er auch kein komplettes Schild. Es hat ein löchriges Schild, an dem kommt immer wieder mal ein Pfeil durch, ein Pfeil der Versuchung. Und mit so einem kaputten Schild, dann muss er jetzt gucken, wie er mit den Löchern klarkommt. Ja? Das heißt, er muss sich anstrengen, dass er immer gedeckt bleibt und trotzdem kriegt er immer wieder was ab. Daneben sitzt vielleicht einer, der hat den richtigen, den kompletten Schild. Und da ist dann sein ganzer Körper geschützt, von vorne und seitlich. Und der sitzt halt dann gemütlich hinter seinem Schild und die Pfeile kommen und prasselt ab. Und er wird seinem schlecht geschützten Kameraden natürlich gern helfen. Aber, wisst ihr, jeder von euch hat sein eigenes Schild, ja? Und sein eigener Glaube. Unsere Wehrhaftigkeit gegenüber der Versuchung, die ist eigentlich ja auch das Spiegelbild unseres Glaubens. Ja? Unsere Wehrfähigkeit, unsere Resilienz heißt es auf Neudeutsch, ja? Gegenüber der Versuchung ist das Spiegelbild unseres Glaubens. Einer ist in der Hektik und macht alles falsch, der andere sitzt gemütlich, macht alles richtig. Also wo gehen wir lieber hin? Zum Sitzen gemütlich, oder? Wenn das jetzt zwei Frauen wären, wären ihre Namen Martha und Maria. Martha, die zum Herrn sagt, guck mal, wie ich mich anstrenge, guck mal, wie ich renne und wie ich schaffe. Und da die faule Maria, bringt die mal da in Schwung. Ja? Und Jesus sagt, die vermeintlich faule, sie hat das gute Teil erwählt. Zu Jesu Füßen sitzen, ihm zuhören. Denn wenn du ein gutes Schild des Glaubens haben möchtest, dann brauchst du einen guten Glauben. Und wo kommt ein guter Glaube her? Römer 10, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Also, um guten Glauben zu bekommen, müssen wir zu den Füßen Jesu sitzen, gute, regelmäßig Predigt hören, in denen es um Christus geht, christuszentrische Predigten und natürlich darüber hinaus aktiv Hauskreis, Bibelleser, Bücherleser, Freizeit. Gehorsam sein im Alltag. Ja? Das ist das Wichtigste. Das machen, was wir erkannt haben. Weil dann erkennen wir immer mehr. Festhalten möchte ich aber auch hier, der Glaube kommt aus dem Wort Christi. Immer noch besteht unsere Waffenrüstung allein aus Christus. Vers 17. Empfanget auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Also nach dem Brustpanzer für die Gerechtigkeit bekommen wir den Helm des Heils. Der Helm steht für unser Heil, das meint unsere Erlösung. Deswegen empfangen wir diesen Helm, ja, unsere Erlösung, weil wir unsere Erlösung auch empfangen von Christus. Wir können unsere Erlösung mit einfach nehmen und sagen, so, die gehört jetzt mir. Ja, wir empfangen sie von Jesus. Und diese Erlösung, dieses Heil bekommt jetzt noch zusätzlicher Schutz, den Helm des Heils, göttliche Waffenrüstung. Aber ich mache sie jetzt langsam kürzer. Wisst ihr, ihr solltet nicht immer so viel Angst haben um unsere Erlösung. Ja? Ihr solltet nicht immer so viel Angst haben um unsere Erlösung. Schaffe ich es nicht, ist gut, ist nicht gut. Wisst ihr, Gott selbst beschützt auch unsere Heilsgewissheit. Jesus hat uns erlöst und Gott beschützt unsere Heilsgewissheit. Deswegen hat er uns versiegelt bis zum Tag der Erlösung. Und nicht vergessen, unsere Erlösung hat Christus bewirkt. Mit der Waffenrüstung verteidigen wir nicht unsere Erlösung, sondern nur unsere Reinheit, unsere Stellung vor Gott. Aber erlöst sind wir durch Christus. Also, was haben wir? Waffenrüstung besteht wieder in Christus. Apostelgeschichte 4, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel als allein der Name Jesus. Nun kommen wir zur letzten Waffe hier. Eigentlich sind es zwei. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Auch das Wort Gottes, das Schwert, empfangen wir. Ja, dass Gottes Wort Kraft und Wirkung hat, dafür sorgt Gott selbst. Ja, ich kann viel Sache euch erzählen und sagen, ja, mit einem Bibelvers ist meistens in der Regel alles gesagt, weil Gott steht da dazu. Zu meinen Worten steht er nicht immer, da ist auch viel, also beim Reden, aber bei euch vielleicht Nutzloses dabei. Gell? Aber bei uns alle, sagen wir mal. Und Gottes Wort, die hat ja Kraft, das hat Kraft in sich selber. Wir sollen es nur empfangen und dann anwenden. Das Schwert ist vom Namen her mehr ein Kurzschwert, zum Nahkampf geeignet. Zum Kampf gab es das lange Schwert, zur letzten Verteidigung im Nahkampf das Kurzschwert. Wobei die Auslegungen da nicht so ganz klar sind, aber das ist auch egal. Und dieses Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, das ist eine scharfe Waffe. Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Denn falls wir mit der bisherigen Waffenrüstung den Lichten des Teufels nicht immer widerstehen konnten, mit dem Wort Gottes, dem Schwert des Geistes, da können wir es. Denn als der Herr Jesus dreimal vom Teufel in der Wüste versucht wurde, da hat er diesen dreimal zurückgewiesen mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes. Könnt ihr lesen in Matthäus 4. Und der Teufel, der versucht uns ja speziell da, wo wir unsere Schwachstelle haben. Das ist ja klar, da hat er am wenigsten Arbeit mit. Jesus hatte 40 Tage gehungert, also der Hunger war seine Schwachstelle. Und Satan sagt, du bist doch Gottes Sohn, mach doch aus den Steinen hier Brot. Wisst ihr, wir werden auch da versucht, wo sowieso unsere Schwachstelle sind. Das mag bei dem einen, sagt man vielleicht auch Pornografie sein. Bei dem anderen Geltungsbedürfnis, bei einem Gier, bei einem Tratsch. Der eine hat Fresssucht und der andere hat Alkoholsucht oder was sonst auch. Die zweite Versuchung Jesu, die war dann eine fromme Versuchung. Ja? Satan sagt, wirf dich vom Berg, denn es steht geschrieben, dass die Engel des Herrn dich auf Händen tragen werden. Jesus beantwortet alle seine drei Versuchungen mit einem Bibelwort, mit dem Schwert des Geistes. Und das ist auch unser Weg. Ich habe mal einen Seminarleiter, einen recht gesegneten Bibellehrer gefragt, wie ich denn meinen Kopf frei bekommen könnte von den unnützen Gedanken, die da manchmal einfach drin sind und die nicht mehr rausgehen. Wisst ihr, das geht ja mal mit meinem Alter noch so, nicht nur der Junge. Ja, was da manchmal bei Nachträumen durch den Kopf wird, hey, da kannst du denken, tagsüber bin ich Prediger und nachts bin ich so ein Idiot. Ja, wie passt das zusammen? Aber ist trotzdem so. Er sagt, du musst diese schlechten Gedanken verdrängen mit guten Gedanken. Ja. Du kannst in deinem Herzen ein Loblied singen oder ein Choral singen. Du kannst Bibelverse zitieren, du kannst beten. Du kannst auch am Satan gebieten, lass mich in Ruhe. Ja. Du musst einfach das Wort des Geistes, das Wort Gottes in dir lebendig erhalten und wieder zum Leben erwecken, damit der Teufel dann wieder geht. Widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Allerdings brauchen wir dazu natürlich auch einiges an Wort Gottes in uns. Ja, ich kann nicht bei jeder Anfechtung erstmal zum Prediger rennen oder zum Pastor und ich kann auch nicht immer erstmal Konkordanz holen oder das Handy und gucken, wo in der Bibel da was steht dazu. Ja, wer die Waffenrüstung einigermaßen beherrschen lernt, das sind die Christen mit Substanz. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber lasst euch nicht ermutigen, wenn es nicht gleich klappt. Ja, wenn es nicht gleich klappt. Jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, und dann kommt ein kleiner zweiter und ein dritter und so geht es langsam. Auch das Schwert des Geistes, wie alle anderen Teile der Waffenrüstung, finden wir in Christus. Ja, wir wissen ja noch, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, das Wort ward Fleisch, Jesus war das Wort, unsere Waffenrüstung ist wieder, wer? Jesus Christus. Und ich denke, ist so. Und ich denke, hier schließt sich der Kreis. Die Waffenrüstung besteht aus verschiedenen Verteidigungswaffen und diese verschiedenen Waffen bündeln sich immer in einem Namen, nämlich in Jesus Christus. Wir sind umgürtet mit Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Wir haben den Panzer der Gerechtigkeit. Jesus hat uns gerecht gemacht. Wir haben den Langschild des Glaubens. Gott ist unser Schild. Wir haben den Helm des Heils. Der Name Jesus ist unser Heil. Wir haben das Schwert des Geistes. Gottes Wort ist das Schwert. Jetzt gibt es nur noch einen Bereich, der ist nicht geschützt. Wo ist er? Rücken. Der Rücken ist noch nicht geschützt. Und hinterrücks können uns natürlich die Mächte der Finsternis angreifen. Und logischerweise tun sie das ja auch. Ja, unsere Anfechtungen, die kommen so direkt aus dem Nichts manchmal, so direkt, als ob es vom Himmel fallen täte in unseren Rücken. Ja. Aber, wisst ihr, kommt zum Schluss, ein bisschen Realismus muss ja bleiben, oder? Nicht immer widerstehen wir der Versuchung Christi, der Versuchung der Sünde. Öfters mal machen wir auch Mist, manchmal sogar absichtlich. Aber immer ist Christus unsere Erlösung. Immer ist Christus unser Heil. Immer wieder dürfen wir zurückkommen zu ihm. Ich für mich denke, wenn ich die Waffenrüstung haben möchte, dann muss ich mich gar nicht so sehr auf die Waffenrüstung konzentrieren und auf all diese vielen schwierigen Inhalte. Ich konzentriere mich auf Christus, weil in ihm habe ich ja die ganze Rüstung. Und ich möchte Christus mehr lieben lernen, denn meine Liebe zu ihm hilft mir dann, in seinem Sinn zu leben. So, wenn du deinen Partner liebst, dann willst du ihn auch nicht unbedingt in die Pfanne hauen, oder? Wenn du deinen Partner liebst, dann lebst du automatisch so, dass es ihm gefällt. Aber wenn ich Christus liebe, lebe ich automatisch so, dass es ihm gefällt. Aber wenn du meinst, dass deine Liebe nicht so toll ist, ihr Lieben, dann besinnen wir uns doch auf die Dankbarkeit. Es war Jesus, der für dich ans Kreuz ging. Es war Jesus, der dich erlöst hat. Es war Jesus, der dein Heil ist. Es war Jesus, er ist Jesus, der sich um dich sorgt, täglich. Und deine Dankbarkeit, unsere Dankbarkeit, wird dann zur Liebe werden. Und Jesus wird kommen und Wohnung in dir nehmen, zusammen mit dem Vater, so wie es in Johannes 14 steht. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wisst ihr, wenn Jesus in mir wohnt, der Vater in mir wohnt, dann habe ich kein Problem mehr mit der Waffenrüstung. Dann ist die in mir. Ja? Und macht's doch einfach, oder? Was soll ich da noch groß sagen? Ja, okay. Gott segne euch dabei. Amen. So, wir wollen zum Schluss beten, zum Vater unser gehen. Und wer kann und möchte, darf aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, du bist das Ein und Alles. Du bist der Anfänger unseres Glaubens. Du bist der Vollender unseres Glaubens. Du bist der Gott, der ewig ist, der war, der ist, der bleibt. Herr, und du hast uns da hineingenommen in deine große, ewige, heilige Gegenwart. Und du willst uns durch diese Welt bringen und willst uns bewahren und unseren Glauben erhalten. Ja, wir wollen dich einfach anbeten, wollen dir danken, dass du unser Leben bestimmen möchtest immer mehr. Wir wollen dir danken, dass du in uns bist, dass du in uns wirkst, durch uns wirkst. Ja, wir wollen dich danken, dass wir dich haben, Herr, und viel wichtiger ist mir, dass du uns hast, dass nichts uns aus deiner Hand reißt, Herr, und dass du uns versiegelt hast, dass du uns bewahrst bis zu dem Tag, an dem wir bei dir sind. Also wollen wir dich anbeten, so wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel. So, ihr dürft euch setzen. Wir kommen jetzt zum letzten Lied meines Wissens.